Maniacs Medienwoche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Multimaniacs und einer neuen Medienwoche, frisch nach Ostern. Ein bisschen verzögert, da wir ja selber im Osterwochenende waren, wie ihr ja auch am Eiercast hören konntet, den übrigens einige Leute gehört haben. Also ich hoffe mal, ihr hattet alle schöne Ostern mit unseren Eiern. Wir haben ihn uns selber auch noch ein paar Mal angehört und fanden ihn nach wie vor lustig. Was ihr davon haltet, ist uns ja ziemlich egal. Von daher, jedenfalls bei mir mein eierhaltiger Kollege, auch für das letzte Mal, Sascha natürlich.
Hallihallo.
Der hoffentlich auch schöne Ostern hatte.
Ja, ich habe sehr entspannte Ostern gehabt. Ich habe ständig irgendwie meine Bude umgeräumt und viel geschlafen. Also geht schon.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Ja, habe ich im letzten Cast ja auch erzählt, großes Family-Tum mit meiner Family und Family von meiner Freundin und 1134 Osterunternehmungen. Ich habe gefühlt mehr gemacht als sonst im ganzen Jahr. Es war relativ anstrengend. Dafür wurde auch sehr viel gesoffen. Sehr, sehr, sehr viel gesoffen, aber auch sehr viel gegessen, aber mehr gesoffen als gegessen auf jeden Fall. Und als Dank hat mir auch mein Körper eine schöne Magen-Darm-Grippe reingehämmert, deswegen mal gucken, wie lange ich durchhalte hier, ohne aufs Klo zu rennen. Nee, Quatsch.
Das ist wahrscheinlich gar keine Magen-Darm-Grippe, das sind einfach die Nachwirkungen. Du musst jetzt noch die ganze Zeit wegen dem Fressen scheißen und wegen dem Saufen kotzen.
Ja, vermutlich. Es könnte sehr gut sein. Nee, ich bin schon auf dem Weg der Besserung, deswegen aber zum Glück ist es ja in eine Medienwoche, die dauert nicht so lange, da muss ich nicht so lange hier rumsitzen. Nein, aber alles in Ordnung soweit. Aber war ein bisschen anstrengendes Wochenende, aber war auch schön. Da wir wie gesagt schon ein bisschen spät dran sind, also Aufnahmedatum ist jetzt der, was haben wir überhaupt, Mittwoch?
Mittwoch.
Mittwoch, der 19. Deswegen mal gucken, ob der Cast heute auch online geht oder sonst morgen. Also wenn ihr das jetzt hört, könnte es auch schon Donnerstag sein. Jedenfalls haben wir uns gedacht, die Woche ist ja eh fast rum, da wird sich ja quasi eine Medienwoche jetzt nur zu dieser Kalenderwoche kommt noch lohnen. Deswegen machen wir heute eine kleine Ausnahme und schieben euch quasi die nächste Woche auch schon
mit rein,
dann habt ihr ein bisschen Vorschau, weil die Release-Daten jetzt für Kinofilm und Heimkino und so weiter, das steht ja alles fest, da tut sich jetzt eine Woche vorher meistens nicht mehr groß was, deswegen können wir euch das ja auch schon diese Woche mitgeben und dann folgt die nächste Medienwoche, dann ist wieder in zwei Wochen quasi. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber bevor wir damit loslegen, wie beim letzten Mal schon eingeführt, vielleicht ein kurzer Rückblick auf die letzte Woche, was wir denn, habt ihr irgendwas konsumiert haben? Und ich meine jetzt keine Drogen, sondern Medien natürlich, ihr Schweine.
Ich hatte ein paar wunderschöne Tabletten.
Ich habe mir 27 Pilze eingezogen. Das war schön. Ich habe danach meiner Mutter ins Bein gewissen. Nein, natürlich medial konsumiert. Und da es für mich nicht so viel ist, fange ich einfach mal an. Denn ich habe im Grunde letzte Woche, die war ja recht kurz, weil ich dann auch schon ab Donnerstag in die Heimat gefahren bin. Ich habe nach wie vor Mass Effect gespielt. Unverändert ein Andromeda noch dran. Habe jetzt knapp 80 Stunden auf der Uhr und 71% Spielfortschritt. Also ich denke, auf meine gewohnten 100 komme ich bei Mass Effect. Da nach wie vor das Langzeitprojekt gerade. Und ansonsten habe ich noch auf der ich habe am letzten Mittwoch habe ich noch einen Film geguckt, der war ziemlich nice. Das ist eine Empfehlung für alle Horror und auch vor allem Lovecraft-Fans. Gibt nämlich einen neuen Film, der heißt The Void. Und der hat sehr, sehr viele Lovecraft-Anleihen. Das ist keine Verfilmung, sondern es ist quasi aber man merkt eindeutig, dass die Macher da sehr viel sich inspirieren lassen haben mit Übernatürlichem und Tentakeln und allem drum und dran. Geht im Grunde um einen Polizisten, der einen Mann anfährt in der Nacht im Wald und ihn ins Auto packt und zum nächsten Krankenhaus fährt. und ihn da abzuliefern, eben behandeln zu lassen und zu checken, was mit ihm abgeht. Und ja, bereits kurz darauf wird quasi das Krankenhaus von, ja, so, ich sag mal, so Kultisten umstellt, wo man nicht so genau weiß, was sie möchte, und dann bricht da quasi in dem Krankenhaus so ein bisschen die Hölle los. Man möchte gar nicht verraten, der hat ein paar Twists, man muss nämlich ein bisschen erarbeiten, warum der geht und so weiter. Fand ich jedenfalls sehr spannend, und vor allem, wie gesagt, wer da sowieso ein bisschen so auf Lovecraftiges steht, der sollte sich den mal reinziehen. Erscheint auch nächste Monat auf Blu-ray, habe ich mir jetzt erstmal on demand quasi geschaut online. Werde ich mir aber, denke ich, auch ins Regal stellen, war sehr, sehr cool. Vielleicht auch was für dich.
Ja, ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört, weil als gerade gesagt hast, The Void, ging mir ein Lichtlein auf.
Ist schon, Trailer gibt's wieder schon ein bisschen länger. Ich habe den, glaube ich, auch sogar hier schon mal, vielleicht sogar mal irgendwann vorgestellt oder mal angerissen, ich weiß nicht mehr. Aber ja, jedenfalls ist nächsten Monat dann auch im Handel, und ja, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen was mit anfangen kann. Genau, das habe ich noch gesehen.
Hast du nicht auch Ghost in the Shell? Warst du nicht auch? Wolltest du letzte Woche doch rein, oder?
War das letzte Woche? Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen verwirrt. Was hatten wir letzte Woche?
Oder ich? Dienstag? Ich bin immer.
Tatsächlich, ja, da war es letzte Woche Dienstag. Stimmt, ich habe Ghost in the Shell gesehen. Mein Gott, gut, dass du weißt, was ich gesehen habe. Habe ich tatsächlich.
Das ist der Neid. Genau. Das ist nur der Neid.
Wir waren im Savoy-Kino wieder mal, genau, und haben Ghost in the Shell gesehen im O-Ton. Ich habe es schon auf Twitter gepostet. Ich fand ihn viel besser als befürchtet. Nach den ganzen schlechten Stimmen im Netz und auch gerade den ganzen, ja, Anime-Kennern, die dann gesagt haben, oh mein Gott, der hat ja nichts mit dem Original zu tun und da fehlt die ganze Tiefe und Metaebene und mein Sack ist zu klein, hatte ich ja schon wieder Befürchtungen. Ich bin aber, ich versuche ja immer dann mit wenig Erwartungen oder einfach neutral ins Kino zu gehen, das habe ich auch gemacht, und mich hat er total positiv überrascht. Also der ist total bildgewaltig, der fängt wirklich das Setting des Animes da super ein, gerade auch die Stadt und so weiter, sieht wirklich fantastisch aus, also vom rein vom Look her allein lohnt sich der Kinobesuch schon, meiner Meinung nach. Der kommt auf der Leinwand richtig fett rüber, da fehlt wirklich gar nichts. Ich fand auch Scarlett Johansson im Nachhinein jetzt doch wirklich hat gepasst. Nachdem ja viele schon meinten, wäre total fehlbesetzt, und nach dem Trailer war ich jetzt auch nicht super überzeugt, hat mich aber jetzt im Film dann doch gekriegt. Sie macht das wirklich gut. Sie hat ja eh dieses Natural Fuckface irgendwie da, die total emotionslos immer. Sie hat diesen Blick drauf, aber das passt halt zur Rolle von Major, und das macht sie wirklich gut. Das hat doch gepasst, besser als ich im Trailer auch dachte. Und von der Story her ist es, sage ich mal, runtergebrochen. Es verfolgt schon den Faden 1:1 wie der Anime. Ihm fehlen hier und da vielleicht ein paar Zeitsprünge und er geht vielleicht nicht so in die Tiefe und hält das Ganze eben doch, sage ich mal, auf einer Hollywood-Ebene natürlich, damit Hans Doof das im Kino auch versteht. Jetzt mal so plump gesprochen, aber es ist halt so, er ist natürlich auf den Westen angepasst, das merkt man, er hat nicht dieses japanische Storytelling, was man eben kennt, was ja doch ein bisschen verwinkelter und verzwickter ist. Aber wie gesagt, trotzdem, er hält sich dann ins Original und macht das auch sehr gut, und ich war von der ersten bis letzten Minute unterhalten und kann den wirklich nur empfehlen. Also wenn man da das Original auch kennt, sollte man da keine Angst haben und sich den auf jeden Fall trotzdem anschauen. Meiner Meinung nach kann man da eigentlich nichts falsch machen.
Was war denn bei dir für eine Uhrzeit? Weil hier läuft er irgendwie nur 9 Uhr abends und irgendwie, ich glaube, nicht mal täglich, und das nervt ein bisschen.
Um 8:30 abends, ja.
Ja. Genau. Ja, ich muss mal gucken, ob ich mir den noch im Kino anschaue oder warte, bis er halt fürs Heimkino kommt.
Wie gesagt, er lohnt sich schon. Ich meine, ich kenne ja eure Kinos. Ich weiß nicht, wo du gucken willst. Aber ich sag mal, ja, wenn dann Kino, dann lohnt es halt auch wirklich auch in einem fetten, also in einem IMAX oder so, oder halt eben auf jeden Fall ein Kino mit einem geilen Beamer und so weiter und geilem Sound. Wenn es jetzt irgendwie ein Provinzkino ist, dann reicht, glaube ich, auch
ein Kino. Nee, da kommt er gar nicht erst, da wollte ich nämlich hin. Und, da läuft jetzt irgendwie die fünfte Woche La La Land.
Das muss auch dann schon wirklich ein gutes Kino sein. Dann lohnt sich's wirklich, weil, wie gesagt, die Bilder und der Sound und so weiter, der Soundtrack ist der Hammer. Das fetzt schon, aber da muss dafür die Technik natürlich gegeben sein. Wenn die nicht gegeben ist, dann kann man, denke ich, auch warten.
Ja.
Aber wie gesagt, du auch da als Kenner des Originals, keine Furcht, der ist wirklich nicht so scheiße, wie Leute wieder reden, denn das können sie ja bekanntlich sehr gut.
Ja, das ist ja bei Anime Live-Action-Verfilmungen, egal ob sie jetzt in Asien produziert sind oder im Westen, ich kenne keine, die, wo ich sagen würde, Mensch, die ist genau wie der Anime. Und
nein, das kann,
möchte ich vielleicht
kann,
auch gar
ja
nicht.
Auch, es kann ja auch mal schief gehen, das sagt ja auch keiner. Aber hier, wie gesagt, dafür, dass die Stimmen so schlecht waren und die Leute wirklich so rumgeheult haben, da haben sie
Ich glaube, den Leuten muss man Dragon Ball Evolution zeigen nochmal. So, um so eine Vergleichsmasse
oder Dead or Alive. Ja.
Ja, oh ja, stimmt. Der ist ja auch so toll
deswegen,
gewesen.
Aber deswegen ist auch Titten.
Ja, stimmt. Stimmt.
Naja. Nee, ich glaub's sonst. Ja, doch, genau, meine Freundin wollte noch unbedingt einen Film mit mir gucken, mal wieder, den sie schon 1000 Mal gesehen hat. Ich kannte das doch gar nicht, deswegen habe ich mich dann gebeugt. Sie muss mit mir ja auch immer jeden Horrorscheiß gucken, wobei sie auch nicht abgeneigt ist, aber deswegen muss ich dann eben auch manchmal in den Apfel beißen. Bin aber im Endeffekt auch ganz, ganz glücklich, dass ich ihn endlich mal sehen konnte, weil es ja doch echt ein Film ist, den man durchaus als, ich sag mal in Anführungszeichen, Klassiker sehen kann. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast in deinem Leben. Hachiko, kennst du den?
Nee, ich sag mir jetzt aber, was ist das denn mit dem Hund, ne?
Genau, das ist dieser dieser Film über diesen Hund. Das ist, glaube ich, auch in Japan tatsächlich in den 30er Jahren wirklich passiert. Und zwar ist da eben ein Hund seinem Herrchen quasi jeden Morgen zum Bahnhof gefolgt, wo er dann zur Arbeit gefahren ist. Und abends, wenn das Herrchen wiederkam, irgendwie um Punkt 5 Uhr oder Punkt 17 Uhr, saß der Hund wirklich schon am Bahnhof und hat auf ihn gewartet, um ihn wieder abzuholen. Das hat er wirklich jeden Tag, irgendwie einen Tag ausgemacht. Und als dann irgendwann das Herrchen quasi gestorben ist, hat der Hund das halt weiterhin noch 9 Jahre lang gemacht. Ohne dass er halt, er hat es quasi nicht verstanden, dass er halt nicht mehr wiederkommt, so quasi. Sehr,
das
sehr
ist bestimmt ein Film, bei dem man gut Zwiebeln schneiden kann.
Ja, da wurden einige Zwiebeln geschnitten, direkt in meine Augenhöhlen rein. Ist halt kein japanischer Film, obwohl, wie gesagt, das Original, also das Original, die Geschichte oder die wahre Begebenheit ist in Japan passiert. Der Film ist eine Ami-Verfilmung mit Richard Gere in der Hauptrolle. Und er spielt quasi den das Herrchen quasi, Hund. Der Hund, der spielt den Hund, genau. Richard Gere läuft 90 Minuten im Kreis und bellt wie ein Spasti. Das möchte ich gerne sehen. Nein, Richard Gere spielt das Herrchen, dem der Hund quasi zuläuft. Er findet den auch an diesem Bahnsteig quasi. Er fällt da von einem Gepäckband quasi oder von einem Gepäckrolli. Und er versucht ihn erst zu verschenken, beziehungsweise nein, er sucht erst das Herrchen er sucht den Besitzer mit Flugblättern, also als sich dann niemand meldet, beschließt dann die Familie quasi den Hund zu behalten und dann passiert eben das, was die Geschichte hergibt. Wie gesagt, wenn man die Originalgeschichte kennt, ist der Film halt quasi so schon komplett gespoilert, aber darum geht's ja auch gar nicht, aber er ist wirklich sehr schön umgesetzt. Richard Gere ist ein guter Schauspieler, den mag ich er macht das wirklich gut und es ist sehr emotional, da kann man ruhig ein Tränchen verdrücken, bin ich mir auch nicht zu schade zuzugeben, dass mir das ebenfalls passiert ist. Und kann man wieder ruhig mal gucken, also da muss man sich gar nicht scheuen, dass es irgendwie kitschig wäre. Gut, ein bisschen kitsch ist er vielleicht sogar, aber trotzdem einfach
darf
eine schöne.
Darf auch mal sein.
Darf auch mal sein. Ist wirklich eine schöne Verfilmung dieser wahren Begebenheit und wirklich eine schöne, sag ich mal, eine traurig schöne Geschichte irgendwie. Ja. Und und eine Sache noch genau, die habe ich noch getrieben auf meiner Bahnfahrt in die Heimat am Donnerstag. Und zwar habe ich da mal meine Vita wieder mitgenommen.
Ja.
Und die staubige alte Vita, die mich aber trotzdem mal wieder auf jeder Reise wieder gut begleitet. Und zwar habe ich da mal Adventures of Mana angefangen für die Vita. Das quasi ein Remaker ist für die Vita. Und das ist ziemlich cool. Also das hat ja diesen, einfach im Grunde diesen alten Zelda-Stil, ne? Also Top-Down-Ansicht und quasi noch Karte nach Karte in Quadraten unterteilt und Dungeons und ja, wie man es eben kennt, ganz klassisch JRPG-mäßig, oldschool. Und hat mich wieder mega gefesselt. Das Einzige, was mir richtig auf den Sack geht, ist so ein bisschen das Item-Management und teilweise das Game Design, wenn du sowas heute auch einem vorsetzen würdest, bei neuen Spielen, würden sie dir den Hals umdrehen. wie Sachen zum Beispiel, du brauchst eigentlich immer zwei Items. Es gibt so einen Schlüsselbund, weil in Dungeons sind teilweise Türen verschlossen und du kannst keine Schlüssel finden, sondern du musst sie einfach irgendwo im Shop kaufen. Das heißt, du hast immer so einen Schlüsselbund dabei, mit dem kannst du alle versperrten Türen, die meisten, kannst du sie aufschließen. Und es gibt, um weiterzukommen, musst du oft quasi es gibt so brüchige Wände, die du, wenn du die Wände so abklopfst deinem Schwert, dann klingen die anders und dann weißt du, die kannst du einhauen mit so einem, mit so einer, sag schon,
Spitzhacke.
So eine Spitzhacke, genau. Ja. Und auch die kannst du halt nur, ja nicht nur, aber auch die kaufst du besser, sage ich mal. So, jetzt ist es halt so, ich war jetzt, glaube ich, ja nicht ganz, aber ich sag mal, ich bin so zu 80% echt durchgekommen in den zwei Bahnfahrten und stehe im Schloss vor einem der letzten Endgegner, bin vor einer letzten Türen und da brauche ich so einen Schlüsselbund. Und was ist passiert? Und was ist passiert? Mir sind die Schlüsselbunde ausgegangen. Ich hatte keinen mehr. Und was ist dann? Korrekt. Du musst halt komplett zurückgehen. Dieses ganze Schloss wieder raus. Irgendwo wieder durch deine Weltkarte zu irgendeinem Shop und wieder welche kaufen. Backtracking von irgendwie 2 Stunden gefühlt. Unfassbar. Also, ich weiß, ich bin selber schuld, weil ich zu wenig mitgenommen habe, okay, aber das Item-Management ist eh ziemlich beschissen, weil du auch immer zu wenig Slots hast und du kannst auch dein Inventar nicht vergrößern. Und,
Da fällt einem aber auch erstmal auf, was du, wie verwöhnt man heute ist, ne?
Total, ey, früher hätte man sich überhaupt nicht aufgeregt, weil man es nicht anders kannte, aber wenn ich mir das heute angucke, wie gesagt, erlaubt dir sowas mal bei einem Mass Effect jetzt oder so, die Leute erschießen dich. Und, ja, und es gab zum Beispiel einen Dungeon, da hast du einen Begleiter, so einen Zwerg. Wenn du den angesprochen hast, dann hat er quasi so einen portablen Shop dabei gehabt und konnte die Sachen verkaufen sogar. Das war super. Mhm. Aber in allen anderen, bisher geht das nicht jetzt. Und jetzt auch wieder. Ich habe nur so eine quasi die Hauptprotagonistin ist meine Begleiterin gerade. Und die kann als Superkraft quasi oder als Special dich heilen, so. Aber die ist kein Shop. So, das heißt wirklich, ich muss jetzt wirklich wieder raus komplett und wieder Kram kaufen. Da habe ich echt ausgemacht, weil da war es mir echt zu doof. Und,
Ja, und so vor 15 Jahren hättest du einfach nur gesagt, ach, ärgerlich, und wärst schnell zurückgelaufen, ne?
Genau. Aber, naja. Das diesmal hat's wirklich wieder, wie du sagst. Man ist natürlich verwöhnt. Ja. Aber ja, das ist natürlich auch einfach nicht mehr zeitgemäßes Game Design, weil das ist natürlich krassester Cockblock so ever. Trotzdem super Game, also deswegen, das lohnt sich auf jeden Fall auf der Wii, das macht richtig Spaß.
Das war ja letztens auch irgendwie im Angebot, ne, für 4,99 Sale, glaube ich, ja. Das wollte ich mir auch holen, aber mir gefiel die Grafik nicht, weil ich das irgendwie, das ist so für mich dieser Zwischenschritt zwischen 16-Bit cooler SNES-Grafik und den ersten Gehversuchen 3D.
Genau, bin ich ganz bei dir. Habe ich mich auch am Anfang schwer getan. Dann hätten sie lieber echt die Originaloptik gelassen, weil ich finde, dieses Halbgare ist dann auch nichts. Das wirkt nämlich einfach billig. Das sieht aus wie ein Handy-Game.
Ja. Aber damals, als es rauskam, war es halt epic, ne?
Ja, klar. Aber jetzt sieht es auch echt aus wie so ein Billo-Handy-Game. Ja. Das stimmt schon, ja. Naja, aber trotzdem gutes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Sache gesehen, da will ich auch gar nicht zu viele Worte verlieren. Ich habe auf der Zugfahrt mir noch das neue Netflix-Comedy-Special von Louis C.K. angeschaut. Und das ist wieder pures Gold. Also wer Netflix hat und auf US-Comedy steht, muss das gucken.
Ich muss mir den auch mal anschauen. Unfassbar. Ihr redet die ganze Zeit davon, wie gut er ist.
Das ist unfassbar, das Netflix-Special von ihm. Ich habe mich totgelacht, 2 Stunden im Zug. Echt, Leute dachten, ich bin ein bisschen bescheuert wahrscheinlich. Aber war mir wirklich egal. Es war ein Fest. Also ganz, ganz, ganz fette Empfehlung. Das ist wieder wirklich, perfekt. Also das ist momentan wirklich bessere Stand-Up-Comedy, gibt es momentan einfach nicht. Sollte man sehen.
Jetzt hast du ja doch einiges erlebt.
Ja, doch, mehr als ich dachte, ne? Ich dachte erst, wäre gar nicht viel gewesen, aber wenn man kurz mal denkt,
Das hat mich aber jetzt auch daran erinnert, dass ich doch mehr getan habe, als aufzuräumen und zu schlafen.
Hau raus.
Ich fange auch mal mit dem Zeug an, was ich geguckt habe. Ich war jetzt natürlich nicht im Kino, weil Ghost in the Shell nicht kam. Ich habe auf Netflix mal kurz Sketch History durchgeguckt. Das kann ich tatsächlich empfehlen. Ich hatte erst gedacht, es ist irgend so Billo-Spaßzeug, aber es ist ganz cool gemacht. Deutsche Comedy, ich glaube 10 oder 12 Folgen. Und es werden halt einfach mal so ein paar historische Begebenheiten etwas interpretiert. Sehr coole Sachen. Man hat nicht dieses heutzutage übliche Comedy-Ensemble mit, was weiß ich, Cindy und Mario Barth und solchen Assis, sondern schon etwas gehobenere, lustige Sketche, zum Beispiel Vorfahren von Klaus Kinski, die gehen immer geil. Und dann irgendwie Kaiser Nero, irgendwie römischen Arschlöcher brüllt, ist schon sehr cool. Also sehr zu empfehlen, weil jede Folge geht irgendwie 20 Minuten und das sind halt echt so 5 Minuten Sketche drin und kann man schön kurzweilig angucken. Was habe ich denn dann noch geguckt? sonst habe ich eigentlich wirklich nur einen Fernseher angehabt zum Berieseln, was Filme und Serien angeht. Ich habe wieder Alf ein Stück angefangen.
Nice.
Jetzt mal die letzte Staffel. Habe ich noch gar nicht gesehen gehabt und ich wundere mich tatsächlich, dass Alf richtig zotige Sprüche drauf hatte. Also ich habe echt nicht gedacht, dass da so viel Sexismus drin vorkommt.
Okay. Ja, das ist ja generell bei vielen Serien, die man als Kind früher geschaut hat, da hat man das ja einfach nicht gecheckt, ne? Also das fällt dir ja öfter auf, wenn du alte Sachen nochmal schaust.
Ja,
guck dir einfach Dokus Quack an mit seinem Hitler-Raben da.
Ja. Ja, oder ich hatte letztens, vor ein paar Monaten habe ich mir Police Academy angeguckt. Und mein Gott, sind die sexistisch, rassistisch und sonst wie über alle Minderheiten drüber ballernd.
Ja, aber schon witzig. Wir wollen ja sowieso mal demnächst oder ja irgendwann mal einen Comedy-Cast machen über Komödien der letzten 20 Jahre so und wie die sich im Wandel der Zeit verändert haben. Ja. Man muss aber einfach sagen, das ist halt alles in Zeiten entstanden. Da gab's halt echt noch nicht den, da gab's halt doch keinen Twitter-Aufschrei, wenn jemand mal wieder irgendwie was einen blöden Witz gemacht hat, sag ich mal. Also ja. da waren die Leute noch nicht so schnell abgefuckt und haben sich halt nicht so echauffiert. Das ist einfach so, das ist eine andere Zeit. Mhm. Da war sowas halt einfach witzig, da hat jeder drüber gelacht. Also da, so quasi, es wurden, also weißt du, Minderheiten haben halt Witze über andere Minderheiten und so weiter gemacht. Es war ja nichts anderes als heute, das ist alles Satire. Aber wie gesagt, heute bei jedem kleinen blöden Witz hast du sofort 50 Leute, die da sich halt Bier ernst nehmen und den Aufschrei ihres Lebens verursachen. Und die Leute haben es damals, glaube ich, einfach entspannter gesehen. Ist zumindest meine Ansicht, ja.
Ja, ich glaube auch. Also, das sind ja auch. Ich meine, du denkst ja schon.
Kein Facebook, um sich darüber zu echauffieren.
Es ist tatsächlich so. Aber das müssen wir wirklich mal besprechen. Später, also nicht jetzt, das würde den Rahmen sprengen. Was habe ich noch? Ich habe mir ja in der letzten Woche, das hatte ich ja auch schon in der Medienwoche erwähnt, mir eine 1 Terabyte Festplatte für die PlayStation 4 gekauft. Und sie ist dann jetzt am Sonntag auch fertig geworden mit Runterladen. Also es hat schon damit zu tun, dass ich die Festplatte, inzwischen ist sie schon komplett voll und ich habe noch nicht alle Spiele installiert und runtergeladen, die ich habe. Aber es hat auch mit meiner beschissenen Leitung zu tun. Also ich habe wirklich die ganze Woche nichts anderes gemacht, als zu gucken, dass ich möglichst nichts im Internet mache. Hab dann aber mal so ein paar Spiele wieder anfangen können. Ich habe mit Nier angefangen. Das ist schon sehr, sehr witzig. Also ich war erstmal ein bisschen erschrocken, dass meine Einstellungen, ich konnte nichts in den Einstellungen lesen. Hab auch im Internet nichts rausgefunden dazu, aber es scheint so vom Spiel beabsichtigt zu sein, dass du einfach nichts lesen kannst. Hab's aber nach kurzer Zeit wieder ausgemacht, nicht weil es schlecht ist, sondern weil du dich da wirklich lange drauf einlassen musst und du auch irgendwie im Kopf ziemlich gefasst sein musst, dass du total verwirrt wirst. Und dann hab ich mein PlayStation 3 Vorrat aufgestockt mit One Piece Pirate Warriors 2. Da habe ich jetzt die komplette Reihe 1, 2 und 3 und One Piece Unlimited World Red. Das ist so ein bisschen Adventure mit Prügel-Einlagen. Also hat eine eigene Story, ist nicht mit der One Piece Hauptstory verbunden. Habe ich gestern angefangen. Ist ganz lustig. Und dann habe ich auch noch was gestartet, wo mir sofort das Herz aufging. Es kam gestern raus, ich hatte es schon 2-3 Tage vorher, die Disney Afternoon Collection, die jetzt für PC und Konsole raus ist. Da werde ich gleich in meiner Zusammenfassung, was rauskommt, noch mehr dazu sagen, aber ich kann sagen, mir ging das Herz auf. Ich fühlte mich wieder wie ungefähr 6 Jahre und war für einen kurzen Moment in meinem Leben wieder glücklich.
Ja, die will ich mir noch holen.
Ja, die muss, also egal, ob man die Spiele selber gespielt hat oder nicht, sie ist fantastisch. Ich werde noch ein Review dazu schreiben. Ich spoiler gerade, wie das Ergebnis des Reviews ist, aber ich habe mich selten über ein Spiel oder über eine Spielereihe so gefreut, wie jetzt über die Afternoon Collection. Also es hat einfach damit zu tun, dass die Spiele, die ja da drin, die sind, wie alt sind die jetzt? Ich glaube, 89 kam der Kram raus oder 88.
Ja, um den Dreh, Ende 80er, ja.
Ja. Und die kenne ich halt wirklich, seitdem ich 4-5 Jahre alt bin. Und naja, da ist natürlich was anderes, als wenn jetzt, genau, die Nostalgie ist einfach, und es ist super umgesetzt. Dazu aber gleich dann mehr. Und wie ich ja auch schon mit dir besprochen hatte, da müssen wir irgendwie mal so ein ich möchte mal ein NES-Spezial-Cast machen. Wo wir einfach mal die ganzen Spiele durchgehen. Ja, das muss sein. Ja.
Das werden sonst, wir bestimmt mal tun.
Ja, sonst immer mal so ein paar Spiele angezockt, aber jetzt nichts, wo ich wirklich stundenlang dran saß. Außer doch, fällt mir gerade ein, Yo-Kai Watch 2. Da bin ich jetzt seit ungefähr, ja, knapp eine Woche bin ich jetzt dran. Macht viel Spaß. Je weiter man ins Spiel reinkommt, desto mehr kann man auch machen. Da muss ich jetzt auch mal mein Review dazu schreiben. Auf jeden Fall, das hat mich auch noch eine Weile gefesselt.
Ja, ich habe jetzt, ich habe auch beide hier. Ich habe noch keinen gespielt. Da werde ich auch irgendwann mal
bei zwei reingucken. Hast du den ersten?
Ich habe beide, ja.
Nee, also du hast auch den ersten schon gehabt.
Ja, ja. Ich habe beide hier liegen, aber ich habe noch keinen gespielt.
Ja, weil vom zweiten sind ja zwei Teile rausgekommen. Kräftige Seelen und knochige Gespenster.
Dann
also du brauchst nicht unbedingt viel Vorerfahrung, weil am Anfang des Spiels wird erstmal alles so wie sozusagen wieder auf Anfang gesetzt.
Okay.
Aber so ein paar Sachen kennst du dann schon vom Vorgänger und kannst sagen, ach ja, so war's.
Also ja. Also vom zweiten gibt's zwei Teile oder wie?
Genau, vom zweiten gibt's zwei Teile.
Ah, okay, verstehe. Nee, ich habe
so ein bisschen so Pokémon-like aufgesplittet. Du hast
so, also einen, quasi wie Rot und Blau.
Ja, ja, genau. Okay, ein bisschen verstehe. Story ist auch noch ein bisschen anders, aber
okay. Weiß ich jetzt gar nicht, welche ich hab, muss ich nachgucken.
Ja, ich hab beide auch hier gehabt und momentan habe ich meinem Neffen den anderen gegeben. Das habe ich ihm mitgebracht, als wir Osteressen hatten, weil ich mir dachte, er dann irgendwie rumquengelt, weil ihm langweilig ist. Setz sie mit dem Spiel hin und es hat geklappt. Er hat die ganze
Zeit. Wie man
Zeit
das heute gehalten. Macht, Kinder ruhig stellen, einfach ja, genau. Mal iPad oder 3DS in die Hand, Fresse halten.
Er ist ja schon 9, der darf das.
Ja, dann kann auch mit 9 die Fresse
halten. Der ist schon groß. Ja, das war dann meine Woche. Sie war ein bisschen durcheinander. Ich habe halt viel geschlafen, viel aufgeräumt, ab und zu.
Ein bisschen gekocht. Gespielt, ja.
Ja.
Ist doch eine gute Mischung.
Ja.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da waren wir ja beide doch gar nicht so unfleißig, sage ich mal.
Nee, doch nicht.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir, bevor es zu lang wird, denn es kommt wieder einiges in den nächsten zwei Wochen. Einiges, sage ich euch. Würde ich sagen, wir starten dann doch jetzt mal mit dem Vorausblick. Und ich starte, wie gewohnt, erstmal mit
die Kinostarts der Woche.
Und das ist ja, quasi Aufnahme jetzt Mittwoch, also morgen, der Donnerstag, der 20. April ist Kinostarttag in Deutschland. Und da habe ich zum einen etwas für mal wieder Horrorfans. Tatsache, es kommt ein neuer Horrorfilm ins Kino, und zwar The Bye Bye Man. Aus diesem Jahr 2017, ganz frisch. Regie geführt von Stacy Title, die hat auch, die ist länger nicht aktiv gewesen, die macht nicht so viele Filme. Das letzte, was die gemacht hat, da musste ich sehr lachen, als ich es gelesen habe, war 2006 Snoop Dogg's Hood of Horror. Horrorfilm oder die Horrorkomödie mit Snoop Dogg hat sie gemacht. Jetzt kommt sie mit Bye Bye Man. Es sind auch einige Darsteller, bei denen man kennt, unter anderem Douglas Smith, den kennt man aus Terminator Genesis, und Uja, diesen Hexenbrett-Horrorfilm aus dem letzten, ich glaube, vorletzten Jahr ist er, glaube ich, gibt's ja schon einen zweiten Teil. Und der Bye-Bye-Man selbst, ist quasi der Killer, wird gespielt von Doug Jones, den kennt man unter anderem aus Pan's Labyrinth und Hellboy. Der spielt immer wieder mal, also der spielt echt in 1000 Filmen mit, und der spielt eigentlich immer irgendwelche verkleideten Monster oder so. Der spielt auch in Star Trek mit, irgendwelche Aliens. Wenn man den kennt, dann weiß man auf jeden Fall, wer, also wenn man sieht, weiß man, wer es ist. Kennst du Pan's Labyrinth? Hast du ihn gesehen?
Ja, klar.
Der spielt ja hier diesen Pale Man, der mit dieses Monster mit den Augen. Ja,
diese Ekelvieh, das schlimmste Vieh überhaupt.
Genau. Und, also witzigerweise, er spielt das Vieh und den Pan an sich auch. Der spielt beide. Also der schlüpft ständig halt wohl in so Verkleidungsrollen. Der hat auch so ein ganz markantes Gesicht und so weiter. Wahrscheinlich lässt sich das einfach gut schminken. Ja, und das jedenfalls. Also
ganz weißes, ohne große Konturen ist.
Ja, wie gesagt, der sieht schon aus wie der Puppet Master irgendwie. Da weißt du schon, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wenn du den siehst. Jedenfalls in Bye Bye Man, da geht's um College-Studenten, die in ein altes Haus abseits des Campus ziehen und also quasi als Bleibe für ihr Studium. Und in diesem Haus auf eine düstere Geschichte treffen, nämlich vom Bye-Bye-Man, wie die Einheimischen ihn nennen, eine Gestalt, die Menschen dazu zwingt, böse und schreckliche Dinge zu tun. Und es ist der Clou des Ganzen ist, hat mich ein bisschen an Freddy Krüger erinnert. Er kann quasi nur Böses tun. So ein bisschen, wenn man darf seinen Namen halt nicht aussprechen, nicht an ihn denken. Also man muss ihn quasi aus seinem Gedächtnis vertreiben, nur dann kann er bezwungen werden. Aber natürlich, wie soll man etwas verdrängen, was einem quasi permanent Angst macht? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und deswegen geht's natürlich dann reichlich ab und es passieren allerlei grausame Dinge. Klingt wie Horror von der Stange. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Die Kritiken sind so, Durchschnitt bis oberes Mittelmaß. Trotzdem, ich bin ja anfällig für sowas, werde mir auf jeden Fall reinziehen. Ich weiß ja auch nicht, ob der im Kino sein muss. Ich denke mal, ich warte eher auf eine Heimveröffentlichung oder ob der dann irgendwann vielleicht auch auf einem Streamingportal irgendwo bestimmt mal dann zu finden ist. Jedenfalls, wer Bock auf ein bisschen Horror im Kino hat, Bye Bye Man, ab dem 20. März im Kino.
April.
April, natürlich. Wir sind gar nicht mehr im März. 2017. Ja, 20. März im Kino. Wer es verpasst hat, schade. Ihr seid einen Monat zu spät, ihr Idioten. Nein, natürlich April. Der zweite Film, der auch morgen startet, ist Bleed for This. Ein Sportdrama, der die Geschichte von Vinnie Pazienza erzählt. Es war ein Boxer. Und der hatte ein relativ hartes Los in seinem Leben, denn der hatte einen Autounfall, bei der er quasi querschnittsgelähmt wurde, aber ja, also nicht komplett quasi. Es hieß zwar, er kann nie wieder laufen oder wird sich nie wieder bewegen können, hat ein schweres Trauma gehabt, Genickverletzung. Und er hat sich dann mal wieder aufgerappelt und doch wieder heimlich angefangen zu trainieren und so weiter. Und das ist die Verfilmung seine Lebensgeschichte, wie er dann quasi nach dem Unfall sich tatsächlich wieder aufrappeln konnte und nach Jahren dann wieder ein Comeback hinlegen konnte. Und man nannte ihn übrigens den Passmanian Devil. Das war sein Boxername quasi. Auch mit ein paar bekannten Gesichtern im Cast. Miles Teller, der hat hier in dieser Insurgent-Reihe die Bestimmung mitgespielt. Unter anderem und auf Fantastic Four. Ansonsten Aaron Eckhart dabei. Das ist sein Trainer im Film. Der kennt man hier als Two-Face aus Dark Knight. Und Katie Siegel spielt mit. Die Peggy Bundy ist aus Eine schreckliche Familie. Auch mal wieder vor der Kamera. So Boxfilme sind ja nicht so meins. Ist einfach nicht mein Genre. Ich habe auch hier wie hieß denn der andere Creed, genau, Creed gab's ja mit Sylvester Stallone, gab's ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ist auch schon wieder ein bisschen her. Habe ich auch bisher noch nicht gesehen. Das ist einfach nicht so mein Genre, aber ja, wer Bock auf so Box und Sportfilme hat, gemixt mit ein bisschen Drama. Oder sich vielleicht auch eben für die Geschichte einfach dieses Boxers da interessiert. Das ist ja schon eine krasse Story. Der findet da ab morgen im Kino sein Plätzchen. Lief übrigens auch letztes Jahr schon in den USA, nicht mehr ganz aktuell bei uns. Dauert es ja manchmal ein bisschen länger immer. Der dritte Film und letzte Film, den ich euch für morgen vorstellen möchte, ist The Founder, ebenfalls von 2016, schon ein bisschen älter, bei uns jetzt erst im Kino. Und zwar geht's da um Ray Kroc, gespielt von Michael Keaton. Das war quasi der Mann, der dazu verholfen hat, dass McDonald's ein weltweites Fastfood-Franchise wird. War eigentlich ein Vertreter für Milkshake-Maschinen aus Illinois und ist dann auf die Gebrüder McDonald gestoßen, gespielt von John Carroll Lynch und Nick Offerman. Nick Offerman kennt man ja aus Parks and Recreation. Sehr geiler Schauspieler, wie ich finde. Die beiden spielen McDonald-Brüder, die quasi ist der Ganze als einzelnes Restaurant betrieben. Und Ray Kroc ist aber dabei aufgefallen, als er die besucht hat, dass sie ihre Arbeitsprozesse damals schon so optimiert hatten, dass die Burger schon in wenigen Sekunden quasi beim Kunden waren. Und das hat ihn so fasziniert, dass er gesagt hat, das ist die Zukunft, daran will ich investieren, und hat sein gesamtes Vermögen, sein Haus, seine Familie, alles aufs Spiel gesetzt, um diesen Traum quasi, diese Marke ja, weltweit bekannt zu machen. Dafür hat er sich eingesetzt mit allem, was er hatte. Und ja, wie wir heute wissen, hat er funktioniert. McDonald's gibt's an jeder Straßenecke gefühlt. Und ja, das ist quasi der, ja, das Biografie-Drama um diesen Ray Kroc. Wie gesagt, mit Michael Keaton kennt man das natürlich aus Birdman, Oscar.
Birdman.
Bitte?
Birdman, klingt schön. Du meinst Bird, der Vogel. Bird. Ich hatte jetzt Tim Burton's Batman gedacht.
Nein. Aus Birdman.
Weil
aus
da
Birdman.
Kennen wir ihn auch, ja.
Ja, genau, natürlich, auch. Früher Batman, heute Birdman. Ja, auf jeden Fall, Keaton kennt man ja als alteingesessener Darsteller natürlich. Wie gesagt, Nick Offerman, Parks and Recreation. Regie von John Lee Hancock, der hat auch diesen Saving Mr. Banks gedreht, wo es quasi um den Disney-Gründer ging. Wer hat denn da mitgespielt, die Hauptrolle?
Mickey Mouse.
Wow. Mickey Mouse, genau, Sascha. Schäm dich kurz, bitte. Nein, mit Tom Hanks natürlich. Und Snow White and the Huntsman hat er auch gedreht. Ja, wer da Bock drauf hat, finde ich ziemlich interessant. Glaube ich, ziehe ich mir auch nicht im Kino rein, will ich aber auf jeden Fall, wenn es ihn ja mal im Heimkino gibt, auf jeden Fall mal angucken. Ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte irgendwie. Genau, das waren. Ja, sorry.
Ja, klingt auf jeden Fall. Also das ist auch sowas, was mich interessiert. Ich bin ja eh so ein Fan von solchen Real Story Kram.
Ja, ist halt, ich meine, man kann von McDonald's ist. Halt was man will, aber es ist halt echt eine abgefahrene Story so, ne? Also wie das Ganze entstanden ist. Und sowas finde ich halt auch immer mega mega spannend einfach.
Ja.
Und wie gesagt, mit dem Cast kann das eigentlich nur ganz gut werden. Das waren die drei Filme, die morgen starten, am 20. April. Und jetzt habe ich noch da wir wieder zwei Wochen machen dieses Mal. Habe ich noch zwei Filme, die nächste Woche starten, nämlich am 27. April, nächste Woche Donnerstag. Da haben wir zum einen natürlich der Film, auf den zumindest ich warte und mich schon richtig drauf freue, Guardians of the Galaxy 2.
Mhm.
Wieder von James Gunn, der auch den ersten gedreht hat. Wie immer mit, wie beim letzten auch Chris Pratt, mit Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, das sind die Stimmen von Groot und Rocket, Michael Rooker. Und diesmal auch mit Sylvester Stallone und Kurt Russell. Das wird, ich habe langsam das Gefühl, die müssen sich überall reinmögeln. Das wird so ein bisschen Expendables, Fast and Furious-mäßig langsam. Ja, also wieder ein super krasser, hochwertiger Cast natürlich. Und ja, der Film schließt direkt an den ersten an. Die Guardians of the Galaxy sind mittlerweile ja in der ganzen Galaxie, im Universum bekannt für ihre Heldentaten. Ja, mehr oder weniger Heldentaten. Und werden von Ayesha, die Anführerin der Sovereign, zu einem Auftrag gerufen, denn sie braucht die Hilfe der Guardians, um ja ein interdimensionales Monster zu bekämpfen, was sie natürlich liebend gerne tun. Und wenn sie das quasi als Ausgleich dafür, dass sie das Monster besiegen, bekommen sie Nebula ausgehändigt. Das ist die Schwester von Gamora. Die ist eine gesuchte Killerin, die ins Gefängnis gebracht werden soll. Allerdings passiert dabei ein kleines, ja, ich sag nicht missgeschickt, ist eher eine Untat, denn Rocket ist die Bezahlung zu wenig. Dem fiesen Waschbär reicht das nicht. Und er
will noch ein Bein haben.
Er will noch was zum Nagen und klaut eine mächtige Batterie von Ayesha, das ihr gar nicht schmeckt. Und diese hetzt dann wiederum Revengers an, um die Guardians zu verfolgen und diese Batterie zurückzuholen. Und daraus entsteht dann wieder mal ein riesengroßes, ja, Galaxie-Chaos. Und ja, was soll man sagen? Ich habe mega Bock. Ich freue mich richtig doll. Ich schau mal, ob wir die erste Woche ins Kino schaffen. Das Problem ist mal wieder, er läuft bei uns wieder die erste Woche nur in 3D. Und ich habe einfach, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf 3D. Ja. Deswegen, ich warte dann lieber noch eine Woche und schaue mir dann schön entspannt in 2D an. Aber auf jeden Fall eins meiner Highlights in den kommenden Wochen auf jeden Fall. Denke ich aber bei dir auch, oder?
Ja, so also der läuft auch in meinem kleinen Provinzkino und der läuft auch im großen Kino. Ich denke mal, den werde ich mir geben.
Sollte man. Das schaffst du. Ich hab großes Vertrauen in dich.
Es ja, ist dann seit langem der erste, naja, eigentlich gar nicht wahr, der ist gar nicht seit langem der erste Marvel-Film. Was kam als letztes ins Kino? Doctor Strange?
Doctor Strange, ja.
Gut, den habe ich übersprungen, aber ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe.
Hast du nicht gesehen?
Nicht im Kino, ich habe den hier auf Blu-ray, okay. Aber und seitdem auch irgendwie fünfmal geguckt, weil er auch mega gut ist.
Der ist super,
ja. Aber der letzte, den ich im Kino, glaube ich, gesehen habe, war X-Men Apocalypse. Das ist die letzte Comic-Verfilmung.
Ja, ja.
Okay, da war ich mega enttäuscht.
Ach stimmt, Logan warst du ja auch nicht gucken, ja.
Ach doch, stimmt, Logan habe ich ja noch geguckt, ja, stimmt. Aber da war ich auch nicht so.
Ja.
Ja. Ich hoffe, wenn ich ihn nochmal gucke, bin ich begeisterter. Ich denke mal, ich bin mit falschen Erwartungen reingegangen und gebt dem Film auf jeden Fall dann noch eine Chance, wenn er raus ist.
Ich war ja auch nicht so begeistert, aber wie gesagt, bei mir glaube ich einfach daran, dass ich nicht so der krasse X-Men-Fan bin. Das ist einfach, das hat mich nicht so mitgenommen, wie es hätte sollen. Das war mir schon bewusst, woran das lag.
Es lag aber auch daran, dass er nicht so gespielt war, dass er mal wirklich mitgenommen werden kann.
Auch, ja, auch. Aber ich sage halt, wenn man eine große emotionale Bindung zu den Charakteren hat, kann der anders wirken. Also ich verstehe schon, warum Leute ihn gut finden können. Mhm. Auf mich hat er noch nicht gewirkt, aber das Thema hatten wir ja auch schon mal, ja. Okay. Dann, genau, noch ein Film, der ebenfalls nächste Woche Donnerstag startet, und zwar ist das Unforgettable mit einem wieder mal schaurigen deutschen Untertitel, nämlich Tödliche Liebe. ich hasse deutsche Untertitel.
Die Gefärbten war super.
Die Gefärbten war gut, aber Untertitel sind nur gut, wenn ihr mir sie selber ausdenkt. Die offiziellen sind leider meistens Quatsch, so wie hier. Unforgettable ist ein, ja, wie soll man sagen, Drama-Thriller, mit Rosario Dawson, die man ja aus Sin City kennt oder aus den Marvel-Netflix-Serien, Jessica Jones und so weiter. Und Catherine Heigl, am besten, glaube ich, bekannt aus Grey's Anatomy über lange, lange Jahre. Und die beiden machen jetzt halt so einen kleinen Versus-Kampf, denn die Darstellerin von Catherine Heigl, Tessa, hat eine schwere Ehe hinter sich und zerbricht quasi an den Folgen dieser gescheiterten Ehe. Ihr Ex hingegen, der geht's ziemlich gut, denn der findet kurz nach der Trennung auch schon wieder eine neue Liebe, nämlich Julia Banks, gespielt von Rosario Dawson. Und die heiraten auch direkt und ziehen direkt auch zusammen in das Haus, wo die beiden vorher zusammen gewohnt haben. Und alles ist super toll. Und Julia kümmert sich jetzt auch fortan um die Tochter der vorangegangenen Ehe, der kleinen Lily, und übernimmt da jetzt die Stiefmutter und alles ist heile Welt. Tessa, also Catherine Heigl, schmeckt das überhaupt nicht und durch diese ganzen emotionalen Tiefschlag, den sie hatte, und jetzt mit anzusehen, wie quasi ihr altes Leben da einfach ohne sie weitergelebt wird, dreht sie komplett durch und nimmt sich fortan zu ihrer Lebensaufgabe, die neue Frau ihres Ex-Geliebten zur Hölle zu machen. Und dann, wird er. Also ich habe den Trailer mal angeguckt, weil ich erst dachte, oh, das klingt aber ziemlich wack, aber sieht ziemlich spannend aus. Also das ist jetzt nicht irgendwie hier Desperate Housewives Nachbarkrieg, sondern das geht richtig zur Sache, also richtig mit Mord und Totschlag, und sie will da wirklich ein Statement setzen. Also die Gute dreht völlig frei, das sieht richtig abgefahren aus. Sieht die nach einem schönen Psychothriller aus, den man definitiv auf der Uhr haben kann. Ob das im Kino sein muss, weiß ich nicht. Aber wer Bock auf so dieses Genre hat und wie gesagt mit Dawson und Heigl auch zwei echt gute Darstellerinnen am Start, die sich da einen Clash of Ehe liefern quasi. Ab nächster Woche Donnerstag ebenfalls im Kino. So. Ich sag ja, wenn wir zwei Wochen machen, dann kommt einiges bei rum.
Ja, das wird dann wieder ein langer Cast.
Ja, ich zieh jetzt ein bisschen an, denn bevor du zu den Games kommst, hab ich natürlich
kommen jetzt noch die wenigen Serien.
Nein, Serien kommen am Ende, Sascha. Wie viele Medienwochen haben wir?
Ach stimmt, wir haben ja noch
Heimkino. Ich weiß, du schläfst meistens ein, aber jetzt kommen erstmal
Neues aus dem Heimkino.
Und zwar haben wir da einmal Donnerstag, 20. April. Quasi morgen kommt Vaiana oder Moana, wie er im Original hieß, raus, der Disney-Pixar-Film.
Das ging aber schnell.
Dachte ich mir auch, aber der ist auch schon wieder lange her. Der war auch Ende letzten Jahres im Kino. Also das.
Oh, ich dachte, ja. Der wäre irgendwie erst so im Februar raus.
Nee, der war ja schon vier Oscars nominiert und so. Also kommt auf Blu-ray und 3D Blu-ray raus. Habe ich tatsächlich selber noch bisher noch nicht gesehen. Es geht um der 1000 Jahre alten polynesischen Stamm im Südpazifik, und eine Nachfahrin dieses Stamms ist auf der Suche nach einer Gilde von Navigatoren, die da diese Inseln erkundet haben. Das ist eben die besagte Hauptdarstellerin, die Moana. Und die trifft auf dieser Abenteuerreise auf einer dieser Inseln auf den Halbgott Maui, gesprochen übrigens von Dwayne Johnson, The Rock. Ja. Das auch optisch ziemlich gut passt, finde ich. Ich glaube, ich weiß nicht, wen sie da zuerst hatten, ob sie erst The Rock gecastet haben und dann den Character created haben, aber das passt echt wie die Faust aufs Auge, finde ich.
Ja.
Und die beiden gehen dann quasi zusammen auf die Suche nach diesen Navigatoren und erleben dabei allerlei tollkühne Abenteuer quasi. Ist einer der wenigen Animationsfilme jetzt von den jüngsten Disney-Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Hat mich auch irgendwie so thematisch nicht leider nicht so angesprochen. Wobei der Trailer jetzt auch nicht super uncool wirkt. Ja, vielleicht ziehe ich mir mal auf Blu-ray rein. Jedenfalls ab morgen dann im Handel.
Ja. Da hat mich auch am meisten angesprochen, dass Dwayne Johnson dabei ist.
Ja, absolut. Das war auch erst, was ich damals gesehen hatte dazu. Ja. Und eigentlich lasse ich auch keinen von den Animationsfilmen aus, weil ich die echt gern mag. Aber der hat mich vom Thema einfach ein bisschen kalt gelassen. Deswegen ist der echt an mir vorbeigegangen. Ja. Aber ja, ich denke mal, ich werd den noch nachholen. Weiter geht's am Freitag, 21. April. Mal wieder etwas für Horrorfans. Genauer gesagt etwas für hartgesottene Horrorfans. Dann erscheint nämlich endlich auf Deutsch und endlich ungeschnitten Bloody Bloody Bible Camp aus dem Jahr 2012. Ein Comedy-Splatterfest oder ein Splatstick, wie man auch sagt. Kam 2012 raus, gab's bisher nur in den USA auf DVD. Kommt jetzt über TT Maniacs, das ist ein relativ neues Label, mal wieder so ein Österreich-Label, die Unrated-Filme vertreiben. Deswegen, die haben die sich jetzt zur Brust genommen und bringen ihn jetzt mit deutscher Synchro im Mediabook auf 500 Stück limitiert raus, in zwei Cover-Varianten. Das eine ist auch sehr schön, das hat so einen alten Grindhouse-Stil, so richtig, richtig schlecht. und im Film, ja, der Film ist eine pure Hommage an das alte 80er-Slasher-Kino. Es geht ja im Grunde darum, um das Happy Day Bible Camp, in dem junge Christen ihr Wochenende verbringen. Und natürlich allerlei Unzucht und Dinge treiben, die nicht für einen ordentlichen Christen und Jugendlichen natürlich geeignet sind. Wie es in den alten Freitag 13. Filmen und so weiter auch schon natürlich immer gang und gäbe war. Hier kommt allerdings kein Jace mit einer Eishockeymaske, sondern hier verfolgt eine satanische Nonne, nämlich Schwester Mary Chopper verfolgt Jugendlichen und hackt sie alleinander weg. Übelstes Gekröse am Start, total abgefahren an das Blätter, richtig widerlich, aber immer mit dem Augenzwinkern, also wirklich ganz, ganz klassische 80er-Jahre-Hommage. Spielt übrigens Reggie Bannister mit, den kennt man aus Phantasm, also das Omen und Wishmaster und so weiter, also ein alter Genre-Hase. Außerdem auch Tim Sullivan, den kennt man aus 2001 Maniacs. Mhm. Und das ist das Beste, das wird auch dich, Sascha, persönlich freuen. In der Rolle als Jesus Christus im Film, Pornodarsteller Ron Jeremy.
Oh Gott.
Und wenn das kein Grund ist, das zu kaufen, liebe Freunde, dann kann euch nichts mehr helfen.
Das wird ein schöner Jesus, ja.
Ja, das Mediabook ist ein bisschen teuer, es kostet 40 Euro. Wie man es leider von diesen ganzen Österreich-Mediabox mittlerweile kennt. Ich find's auch extrem happig, aber es wird glaube ich auf die nächsten Jahre keine andere deutsche Synchro, deutsche Veröffentlichung geben. Also wer da Wert auf die Synchro legt, kommt da nicht drum rum. Ansonsten bleibt halt die amerikanische DVD. In Amerika gibt's keine Blu-ray, also auch da. Wobei die Frage ist, wie das Blu-ray-Bild ist. Also wenn das eh nur ein Upscale-DVD ist, wenn es eh kein Blu-ray-Master gibt, ist da, glaube ich, die Qualität jetzt eh nicht so entscheidend. Wie gesagt, die Optik vom Film ist auch extra so 80 Jahre gehalten. Ich denke mal, also wer des Englischen mächtig ist und da keine deutsche Synchro unbedingt braucht, der kommt auch mit der amerikanischen DVD gut klar. Die gibt's schon Ewigkeiten im Handel. Glaube schon seit 2012 oder 13 kam die dann. Und die hat halt nur nicht so ein schönes Mediabook-Cover-Design natürlich.
Ja gut, jedenfalls, aber für 40 Euro.
Ja, wie gesagt, es ist halt, ne, die Limitierung macht's halt auch. Es ist natürlich Genrefilm, es ist kein Reihenverkauf. 1000 Exemplare, die müssen sich auch irgendwie refinanzieren.
Ja, ja, klar.
Wer da Bock drauf hat, bezahlt's, wer nicht. Spart sich's, aber wer auf jeden Fall Bock auf so Splatstick-Kram hat, der muss da eigentlich zuschlagen, weil der wirklich, wirklich witzig ist, der Film. Das war's für diese Woche. Weiter geht's noch mit nächster Woche. Da kommt am Donnerstag, den 27. April, Nocturnal Animals auf Blu-ray raus. Das war auch ein Oscar nominierter Film mit Amy Adams, die auch für Arrival nominiert war, also mit Arrival. Und Jake Gyllenhaal spielt auch mit, kommt über Universal Pictures. Und ja, im Endeffekt, ich habe den noch nicht gesehen, auch wenn er sehr, sehr gut aussieht vom Trailer her, wie immer in den Shownotes verlinkt. Es geht um ja, einen wohlhabenden Galeristen, einer Galeristin, Entschuldigung, gespielt von Amy Adams, und die hatten einen Ex-Mann, nämlich Jack Gyllenhaal, und die hatten seit, keine Ahnung, ich glaube 20 Jahre sowas ist glaube ich die Beschreibung, keinen Kontakt mehr, und aus heiterem Himmel meldet er sich und fragt sie, ob er ein Novel von ihm, ein Buch lesen würde, was er geschrieben hat, ein Roman. Und sie stimmt dazu, und bei dem Roman handelt es sich quasi um einen, ja, gewalttätigen Thriller, über quasi, über, indem er sich selbst beschreibt und eine Familie, die er irgendwie zu verlieren droht durch einen Killer oder sowas. Und ja, sie interpretiert das Ganze aber quasi als einen Angriff auf sich. Also sie interpretiert quasi, ja, sie spiegelt diesen Roman auf sich und ihr Leben mit ihm zusammen wieder, und kriegt dann psychische Probleme und so weiter. Also auch so ein, geht auch so Richtung Psychothriller. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht gesehen. Trailer sieht aber sehr gut aus, und wer da Bock auf hochrangiges Oscar-Kino hat, der kommt da, glaube ich, auch nicht drum rum. Ab nächsten Donnerstag. Zwei habe ich noch. Kommen beide am Freitag, den 28. April. Beides wieder Genre-Kino. nämlich am Freitag endlich über Cape Light. Lange haben wir gewartet. Kommt Battle Royale, endlich ungekürzt, auf Deutsch, aus dem Jahre 2000. Ganz legal erhältlich, erst runter vom Index, nicht mehr indiziert. Der japanische Klassiker. Ich sehe ihn auch nächste Woche, Donnerstag, sehe ich ihn im Kino. Ich freue mich schon sehr, hier im Savoy. Und ja, wer ihn nicht kennt, muss das zuschlagen. Der Film ist absolutes Kultpotenzial. Es geht quasi um ein fiktives 21. Jahrhundert in Japan, und in dem die Jugend völlig aus dem Ruder läuft und jeder macht, was er will quasi. Es gibt kaum noch disziplinarische Maßnahmen, und die Regierung beschließt deswegen, ja, ein Battle Royale Gesetz einzuführen. Das bedeutet quasi, aus Gründen der Disziplinierung der Jugend wird jedes Jahr eine Schulklasse auserwählt, die auf eine einsame Insel gebracht wird, wo der lortige Lehrer, gespielt von Takeshi Kitano, himself, Mr. Legendary, Mr. Takeshi's Castle, ja, die Regeln erläutert, und jeder Schüler bekommt ein Halsband um, das nach 3 Tagen explodiert, wenn bis dahin noch mehr als ein Schüler quasi auf der Insel lebt. Und dann bekommen die Schüler allerhand Waffen ausgehändigt, wie ja, Schlagstöcke bis Maschinengewehren und Papierfächer, und müssen sich innerhalb von 3 Tagen alle gegenseitig umbringen. Klingt, wie es klingt, nämlich total abgefahren. ist aber natürlich nicht nur stumpfe Gewalt, sondern ist natürlich auch ganz klar Sozialkritik an der Disziplinierung der Jugend und so weiter. Also sehr, hat zumindest eine Metaebene, die unter dem ganzen Blut und Gekröse zum Vorschein kommt. Ist wirklich ein Klassiker, sollte man gesehen haben. Und wer da bisher noch auf keine der Unrated und Spio-Veröffentlichungen in der Vergangenheit zurückgegriffen hat aus Österreich und Co., der bekommt jetzt hier ab dem Freitag ganz legal und ab 18 ungeschnitten die Version, jetzt auch im Steelbook dann, von Cape Light. Genau. Und übrigens, ja, da können wir mal gucken, wir hatten ja bei Cape Light mal angefragt, wir sind mit denen in gutem Kontakt, vielleicht können wir euch da auch was verlosen demnächst, da müssen wir mal gucken. Können wir schon mal im Hinterkopf behalten. Genau, und ebenfalls Freitag, das ist dann der letzte Film für diesen Cast, ebenfalls eine ungeschnittene Neuauflage eines Horrorklassikers, nämlich Maniac Cop von 1988 kommt ungeschnitten, jetzt auch ab 16, auch wieder so ein Klassiker, seit 20 Jahren indiziert, jetzt ungeschnitten ab 16, kommt auf Blu-ray nochmal raus über NSM, auf ganz normale Blu-ray als auch im Mediabook, ist ein alter Horror-Thriller-Klassiker. Regisseur war William Lustig, der hat auch hier den Maniac gemacht. Also nicht mehr, also das hier ist Maniac Cop, und dann gibt's auch Maniac, das ist ein alter Slasher-Film. Wer ihn nicht kennt, da gab's ein Remake auch mit Elijah Wood, der übrigens auch sehr gut war. Genau, der hat hier Maniac Cop gemacht, mit Tom Atkins in der Hauptrolle, bekannt als Lethal Weapon oder The Fog. Und als, ja, sag ich mal, zwielichtiger Polizist spielt hier Bruce Campbell mit, aus Tänzer Teufel. Und geht quasi darum, dass eine Mordserie in New York erschüttert und es wird ein Polizist, nämlich Bruce Campbell, verdächtigt, diese begangen zu haben. Er sagt aber, er war es nicht und versucht, seine Unschuld zu überzeugen, zusammen mit eben Tom Atkins als Detective, der ihn versucht, der ihm quasi glaubt und versucht, mit ihm seine Unschuld zu beweisen und rauszufinden, wer wirklich diese Morde in New York begeht. Kennst du den Film?
Nee, noch nicht. Also ich meine, ich kenne das Cover. Kann aber auch sein, dass ich das mit Maniac verwechsel.
Ja, das Cover ist einfach so ein Polizist, der die Straße runtergibt, so einen Schlagstock, also auf so einem alten gezeichneten,
ja, also, wie viel, ja, für die Cover war. Nee, dann verwechsel ich das mit Maniac. Da hast du ja nur irgendwie so eine Hose, ne?
Nee, genau.
Also das ist
zwei Beine. Mit dem Messer und dem Kopf, genau.
Ja, genau.
Nee,
Maniac. Aber ich habe schon mal was davon gehört, aber gesehen noch nicht, nee.
Ja. Ist natürlich auch in die Jahre gekommen. Ich glaube, deswegen ist auch ab 16, wie gesagt, er hat ein paar Splatter-Momente. Ist halt so ein ja, so Horror kann man sich mal nennen. Es ist halt ein blutiger Thriller, aber war damals sehr, 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 ja, auch sehr, 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 genau. War auch sehr der Kritik für die Gewalt und so weiter. Aber ja, ist trotzdem ein guter Thriller, ein spannender Film. Und wer Bock echt auf einen blutjungen Bruce Campbell hat, den er nicht kennt bisher, den Film, oder eben jetzt zuschlagen will, weil er sich nicht mehr die Umwege über fremde Länder machen muss, kann dies jetzt wirklich ungeschnitten ab 16 dann, was ich denn dann tun. Ich find's immer krass, wirklich. Vor allem, all die Jahre sind wir als Filmsammler jetzt auch darauf gemünzt, kauf keine Horrorfilme ab 16, die sind alle geschnitten. Ja. Und jetzt ist halt, kauf die Horrorfilme ab 16, das ist super, sind alle ungeschnitten.
Das sind die Guten.
Genau, kauf die ab 16, ja. Das sind die Guten. Die Harmlosen alle ab 12. Ja, willkommen im Jahr 2017. Ja,
wie die Braindead? Nee, Bad Taste gibt's ab 12.
Ja, ab 6.
Wusstest du schon? Die gibt's wirklich ab 12.
Ja, ja,
es
aber
es gibt halt eine FSK 12 Fassung mit irgendwie, ne? Eine Dreiviertelstunde rausgeschnitten.
Super gut. Das ist die Version, die du darauf auf Kindergeburtstagen zeigen kannst. Ja,
die hätte ich aber irgendwie gerne, weil ich will mal sehen, was da überhaupt noch übrig bleibt, ja, von dem Film.
Das denke ich mir auch mal, die aus Prinzip die Scheißversion haben, nur um zu sehen, ne? Aber musst du mal hier bei schnittberichte.com gucken, die haben doch bestimmt da irgendwie einen Schnittbericht drin.
Ja, das müssen wir mal machen. Finde ich auf jeden Fall witzig.
Absolut. Nun ja, ich würde sagen, du machst jetzt mal
die Game Releases der Woche.
Dadurch, dass wir 2 Wochen haben, habe ich auch mal ein bisschen mehr Futter als sonst. Wie schon angedeutet in unserem kleinen Vorgeplänkel, seit gestern, beziehungsweise wenn es morgen rausgeht, seit vorgestern, am 18. April, ist die Disney Afternoon Collection raus. Für PlayStation One, für PlayStation One.
Und Xbox ist halt 4. Schon
ein bisschen älter. Genau. Also für PS4, Xbox One und PC. Gibt's nur digital, leider. Hätte hier super gerne eine Box gehabt. Ist ein HD-Remaster, könnte man es fast nennen. Es sind keine Remakes, es sind 6 Disney-Klassiker. Ich kann mich nur erinnern, dass sie auf dem NES rauskam, kann aber sein, dass sie auch noch auf anderen Systemen damals rauskam. Das ist Chip und Chap, Teil 1 und Teil 2. DuckTales, Teil 1 und Teil 2. Dann ein Darkwing Duck-Spiel und Tailspin. Das ist so ein Captain Baloo Side-Scroller-Ding, wo du halt rumfliegst. Klingt jetzt erstmal so nach, ach ja, sind diese alten Spiele, aber tatsächlich mega gute Spiele. Ich habe sie damals nicht nur stundenlang, also tagelang am Stück im Grunde durchgesuchtet. Chip und Chap und DuckTales hatte ich damals. Jede Menge Zusatzinfos dabei, also ein dickes Paket, kostet 19,99 Euro. Also im Grunde sofort kaufen. nicht groß überlegen, weil es ist auch eine schöne Zusammenfassung der Videospielgeschichte, was gerade in diesen Hintergrundinfos, die mitgeliefert werden, im Museum gezeigt wird, wie die Sprites gemacht wurden und Boxart und sowas und Unterschiede zwischen den japanischen und den westlichen Versionen. Sehr, sehr gut. Die Spiele machen Spaß. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie heute noch genauso viel Spaß machen Und eben dadurch, dass sie nochmal in HD aufpoliert sind, sehen sie noch besser aus. Wie gesagt, kein Remake. Es gibt ja von DuckTales, gibt's ja so ein Remake. Hier ist das Original drin und macht mega Spaß. Also das kann ich jedem nur sofort ans Herz legen. Vor allen Dingen, weil der Preis für 6 Spiele, die schon mindestens mal irgendwie so einen Nachmittag füllen, jedes Spiel, ist in Ordnung. Also man sitzt schon an jedem Spiel so ein paar Stündchen dran. Ich würde mal sagen 2, 3. Am Freitag, den 21. April, kommt die Dark Souls The Fire Fates Edition raus, also sprich die Game of the Year Edition von Dark Souls 3. Gibt's auch wieder für beide großen Konsolen und PC. Und da ist das Hauptspiel dabei und die beiden DLCs Ashes of Ariandel oder Ariandel, keine Ahnung, wie es jetzt ausgesprochen wird, und Ringed City. Dann kommen wir schon in die nächste Woche. Da freue ich mich am Dienstag besonders auf Sniper Ghost Warrior 3. Das kommt in der Erstauflage mit Season Pass direkt raus. Und ist diesmal ein Open-World-Spiel.
Entschuldigung, da breche ich, ist doch quasi ein bisschen als Entschuldigung, ne, weil es jetzt so dran verschoben wurde wieder.
Genau,
ne?
Ich glaube, es sollte erst schon Anfang März kommen. Dann war es, glaube ich, jetzt Anfang April geplant und ist jetzt spät in April gerückt. Ich habe es auf der Gamescom letztes Jahr angespielt. Sieht sehr gut aus. Und was mir an der Sniper-Reihe halt, also an der Sniper-Ghost-Warrior-Reihe, schon immer sehr gefallen hat, war, dass das halt nicht einfach kurz mal quickscopen und der Gegner ist weg, sondern du musst dann wirklich schön mal ein paar Minuten beobachten, was macht denn der Gegner, und auch auf den Wind achten. Ist jetzt kein No-Brainer-Shooter. Du musst da schon gut aufpassen. Sie haben es dieses Mal aber ein bisschen zugänglicher gemacht, weil man sozusagen 3 Wege gehen kann. Man kann einmal den Sniper spielen, oder also man spielt immer denselben, aber man kann halt 3 Spielarten wählen, welche man bevorzugt. Man kann sie auch miteinander mischen. Sniper, dann den Ghost und dann den Warrior. Das heißt, einmal aus der Entfernung, dann einmal unentdeckt und das andere Mal der klassische Rambo.
Der Rambo-Sniper.
Das Ganze, ja, brüllen beim Snipen.
Liegst so 5 Meter im Gras weg, so,
Genau. Spielt in Georgien an der russischen Grenze. Wie gesagt, Open World. Großes Gebiet, also das typische Open-World-Zeug mit dynamischem Wetter, Tag- und Nachtzyklus. Man wählt verschiedene Waffen für die Aufträge aus. Die Aufträge sind verstreut. Du hast eine Main-Story, du hast Side-Quest, du hast so kleinere Sachen. Hat mir auf jeden Fall schon auf der Gamescom sehr gefallen, sah sehr gut aus. Und da bin ich nächste Woche auch mal gespannt drauf. Dann kommt am 25. April außerdem noch Outlast 2 raus. Das ist ja für mich ganz besonders toll. Ich habe ja den ersten Teil mehrere Male lachend durchgespielt. Diesmal ist man in einem, landet man in einem von der Gesellschaft isolierten Dorf, in dem eine Sekte haust, die ans Ende der Welt glaubt, beziehungsweise ans baldige Ende und darauf wartet. Ich denke, das wird auch wieder eins der Spiele, die ich fröhlich lachend an einem Nachmittag oder vielleicht auch in einer Nacht, wenn ich überschwänglich bin, ganz allein durchspielen werde und keine Hose zerstöre dabei. 2 Tage später kommt das Ding übrigens auch boxed raus als Trilogie mit Outlast und Outlast Whistleblower. Auch zum günstigeren Preis. Wer also die Outlast-Spiele noch nicht gespielt hat, kann sie sich da einfach mal gerade alle zusammenholen. Spaß beiseite, ich habe mich eingeschissen nach 5 Minuten. Es ist noch nichts passiert, aber das zeichnet eigentlich bei Outlast auch aus, dass es Qualitätsspiele sind, tatsächlich. Und dann haben wir noch den Freitag nächste Woche, der 28. April. Da ist ein größeres Päckchen hier. Ich werde es mal so rum machen, dass ich erst die Titel mir vorknöpfe, die jetzt gerade für mich nicht so interessant sind, weil ich keine Switch habe. Da kommen nämlich Mario Kart 8 Deluxe und Puyo Puyo Tetris raus für die Switch. Dann kommt Little Nightmares für PS4, Xbox One und PC raus. Ist so düsteres, aber irgendwo auch niedliches Adventure, ich glaube auch mit Puzzle-Elementen. Also sah auf jeden Fall putzig aus. Ist ja auch schon lange angeteasert. Und da der Hinweis, das kommt in einer ziemlich schicken und verhältnismäßig günstigen Collector's Edition raus mit einer kleinen Figur, des Hauptcharakters Six, das ist ein kleines Mädchen, und das Ganze in einer schönen Zellenbox. Sollte man sich mal anschauen, kostet 35 Euro. Geht also. Und für die nächste Woche mein persönliches Highlight Nummer 2 neben Sniper, Dragon Quest Heroes 2. Ich hatte es ja schon in unserem Dynasty Warriors-Musu-Cast kurz angesprochen, dass es kommt. Ist eben auch ein Musu- und Dragon Quest-Crossover. Diesmal im Gegensatz zum Vorgänger, zum ersten Teil, gibt's eine offene Spielwelt und mehr Rollenspielelemente. Und das Ganze läuft ein bisschen flüssiger. Das letzte war etwas zäher. Das waren kleine Abschnitte, wo du dann eben Summe X an Gegnern besiegen musstest und dann ging es weiter. Das haben sie hier ein bisschen aufgelöst und bieten das Ganze mit mehr Rollenspiellast, so dass es mehr zu Dragon Quest gehört. An wer Dragon Quest nicht kennt, hat ein wunderschönes Design, nämlich von Akira Toriyama, dem Urvater von Dragon Ball. Merkt man auch, dass seine Handschrift im gesamten Design liegt. Alle Figuren haben eine sehr typische Art, also auch wie bei Chrono Trigger, wo er mitgemacht hat, oder bei Dragon, Blue Dragon. Kennst du das, Blue Dragon?
Nur vom Namen nie gesehen.
Ja, es ist halt auch ein Rollenspiel, gab's auch ein Anime dazu. Sieht halt schön aus, sehr bunt, sehr spaßig und durch den Musu-Anteil, den es immer noch gibt, ist es wahrscheinlich auch sehr zugänglich. Ich bin auf jeden Fall drauf gespannt und werde es mir auch mal anschauen. Das wäre jetzt so die Woche.
Ja, sehr gut. Kommt ja einiges Buntes raus, nicht so?
Ja, dieses Mal ist einiges Spaßiges dabei.
Sehr,
besonders
sehr
Outlast.
Ja, vor allem Outlast. Ey, ich habe mich bei der Demo von 2 schon eingeschissen, deswegen mal schauen, ob ich mir das antue. Mal gucken. Ich weiß nicht, mit VR. Gut, dann schließe ich noch ab mit
die Serienstarts der Woche.
Und da haben wir quasi heute, also jetzt der Mittwoch, Fargo Staffel 3. Allerdings nicht in Deutschland, sondern erstmal nur auf FX, dem US-Sender. Bei den letzten 2 Staffeln war das genauso. Da war es dann aber sonst wirklich einen Tag später, gab es dann die deutsche Veröffentlichung oder überhaupt die Veröffentlichung auf Netflix dann in allen Sprachen. Es ist nicht angekündigt, ob das jetzt mal genauso ist. Man geht aber momentan davon aus, also theoretisch müssten dann morgen, also Donnerstag, das Ganze auch auf Netflix dann online gehen. Zumindest, glaube ich, wieder geht das pro Folge, also nicht die ganze Season, sondern immer Folge pro Folge, jede Woche. Jedenfalls Fargo, die dritte Staffel, wie immer bei Fargo, die Staffeln sind losgelöst voneinander, das heißt, sie haben nichts miteinander zu tun, sie bauen die aufeinander auf, das heißt, man braucht auch die anderen nicht gesehen zu haben, was ich aber nur empfehlen kann, zumindest die erste, die war nämlich wirklich großartig, die zweite kam ich selber nicht so gut rein, deswegen mal schauen, was die dritte bringen wird, da geht's um den Herrn namens Ray, gespielt von Ian McGregor, der Bewährungshelfer vom Beruf ist und ein fetter, glatzköpfiger Typ, also ziemlicher Gewinner, den das Leben ziemlich mies mitgespielt hat. Und dafür macht er nämlich nur eine Person in seinem Leben verantwortlich, und das ist sein Bruder. Und die Rivalität zwischen den beiden Brüdern endet dann in, ja, nimmt kriminelle Ausmaße an und endet in schrecklichen Dingen und sogar Mord. Und ja, wie immer in Fargo geht es natürlich um Mord. Und ich bin sehr gespannt, ich werde mir die auf jeden Fall zumindest mal wieder die ersten 2 Folgen anschauen. Wie gesagt, die zweite kam ich leider nicht rein, hat mir das Setting einfach nicht so getaugt. Die erste Season ist aber wirklich ganz, ganz großartig. Wer die noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt tun. Und ja, vielleicht auch jetzt mal wieder in die dritte Season reinschauen. Dann am Donnerstag, den 20. April, also morgen, oder ja, jetzt aus jetziger Sicht gesehen morgen, erscheint das nur so quasi als Service für deutsche Schauer, also Leute, die sich nur deutsche Sachen anschauen, deutsche Serien. Da startet auf ZDF Neo jetzt die Free-TV-Premiere von Orange is the New Black, die erste Season aus dem Jahr 2013. Die gab's bisher dann immer nur auf Netflix, jetzt dann auch
sehr zu empfehlen.
Auf ZDF Neo, genau. Ich wollte gerade sagen, du hast die ja gesehen. Ich habe die noch, ja. ich hab da noch gar nicht reingeschaut.
Also eine der wenigen Serien, die ich echt verschlungen habe, und die ist absolut zu empfehlen.
Ja, habe ich auch bisher nichts anderes mehr gehört. Werde ich auch sicherlich irgendwann tun. Gibt ja mittlerweile, wie viel läuft gerade, vierte Season? Oder was ist die aktuelle?
Ich glaube, vier sind fertig. Ich glaube, die fünfte läuft an. Ich bin aber bei den Seasons, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die halt wirklich dann durchgebinged, soweit es ging.
Okay. Ja, jedenfalls, wer da noch gar nicht drin steckt und wie gesagt, wer gerne Serien lieber auf Deutsch schaut allgemein und vielleicht auch gar kein Netflix hat, der kann ab morgen dann, ich denke mal auch wöchentlich, auf ZDF Neo die erste Season dann nachholen. Weiter geht's dann am Freitag, dem 21. April, ebenfalls auf Netflix, startet die neue Serie Girl Boss mit Britt Robertson in der Hauptrolle. Das ist die Mädel aus Tomorrowland. Guter Film. Und die Serie basiert auf einer gleichnamigen Autobiografie von Sophia Amoruso aus dem Jahr 2014. Und es geht um, die junge Sophia, die eine rebellische junge Frau, die nicht viel Geld hat und sich quasi auch weigert, am Leben der Erwachsenen teilzunehmen. Also sie hat keinen Bock auf Job und keinen Bock auf die Verpflichtungen, die so ein Erwachsener hat, also ungefähr so wie wir. Außer, dass wir uns trotzdem durch die Gesellschaft quälen. Nein, aber die möchte natürlich trotzdem über die Runden kommen und möchte natürlich nicht verhungern und so weiter. Und beginnt quasi aus der Not heraus, Vintage-Kleidung auf eBay zu verkaufen und schafft damit plötzlich einen Riesenmarkt und steht plötzlich sogar vor der Möglichkeit, die Karriere als Modedesignerin zu beginnen. Also sehr abgefahrene, skurrile Geschichte, die da quasi in Serienform umgesetzt wird. Girlboss ab Freitag dann auf Netflix. Übrigens das Ganze also es ist kein Drama oder so, ist eine Comedy-Serie. Also wird mit Humor hochgezogen, das Ganze.
Man kann lachen dabei.
Man kann lachen dabei, während sie arm ist. Das war ja lieb.
Eigentlich ist es eine Dramaserie um einen total armen Menschen, aber einfach, weil wir selber so reich sind, ist es witzig.
Ja. Deine Armut kotzt mich an, wie man so schön sagt. Ja. Dann zwei habe ich noch, und zwar eine am nächsten Mittwoch, dem 26. April. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Allerdings hier schon mal vorweg gesagt, nicht in Deutschland, denn das ist erstmal ein US-Start, und zwar von The Handmaid's Tale. Es ist eine neue Serie, die basiert auf dem gleichnamigen, ich glaube, ein Roman war es, wenn ich mich nicht ganz vertue. Heißt in Deutsch, glaube ich, ich komme gerade nicht drauf, irgendwas mit die Bediensteten oder sowas. Ich muss nochmal nachlesen. Ich verlinke es unten in den Shownotes auf jeden Fall. Ist jedenfalls eine Serie, die läuft auf Hulu, dem amerikanischen On-Demand-Portal. Gibt bisher leider noch keinen deutschen Termin. Geht um Handmaid's Tale, geht's um eine Welt, die eine nukleare Katastrophe quasi hinter sich gebracht hat. Die ganze Welt ist erschüttert in ihren Grundfesten, die natürlich verheerende Folgen mit sich zieht, denn der Großteil der Bevölkerung, der Großteil der Menschheit ist unfruchtbar geworden durch diesen Zwischenfall. Und durch einen Putsch, weil die Welt sowieso quasi ja komplett ins Wanken gekommen ist und aus den Fugen geraten und keinen Halt mehr hat, sag ich mal, was auch politisch sich natürlich niederschlägt, schafft es eine christlich-fundamentalistische Gruppierung, die USA an sich zu reißen und die Macht zu übernehmen. Und macht das Land quasi zu einer ihrer eigenen Republik, die sie Gilead nennen. Und haben Frauen keine Rechte und werden zu willenlosen Brutmaschinen quasi umfunktioniert, die nur dafür halt da sind, es werden die Frauen quasi gefangen genommen, die oder inhaftiert, die halt noch zeugungsfähig sind und dann eben zu Legehennen umfunktioniert.
Mad Max-like.
Und die werden so ein bisschen, und die werden eben Handmaids genannt. Und die sollen natürlich den Nachwuchs fördern, das Aussterben der Menschheit natürlich unterbinden. Und im Fokus ist hier die eine von den Damen, nämlich Offred, gespielt von Elizabeth Moss, die kennt man aus Mad Men zum Beispiel auch. Die soll für den von den Commander dieser Gruppierung das Kind gebären, obwohl ihr quasi vor das eigene erst weggenommen wurde. Und sie versucht dann quasi mit allen Mitteln aus diesem System auszubrechen. Und in Nebenrollen, in einer Nebenrolle ist auch noch zu sehen, Alexis Bledel, hier aus Gilmore Girls und Sin City und so weiter. Also auch ein starker Cast. Und ja, wie gesagt, also der Trailer, den Trailer verlinke ich in den Shownotes natürlich auch unten. Müsst ihr euch mal anschauen. Der Trailer ist richtig gut. Der macht richtig, also der ist richtig gut gemacht. Mach ich Bock auf die Serie. Ich finde das Thema und so weiter auch echt spannend. Gibt halt, wie gesagt, nur leider noch keinen deutschen Termin. Ich hoffe mal, dass sich da irgendwie Amazon, Netflix oder irgendwer das Ganze schnappt und dann auch schleunigst nach Deutschland bringt, weil ich das wirklich unbedingt sehen möchte. Und wie gesagt, das Ganze basiert irgendwie auf einem Roman. Ich habe den Namen gerade nicht parat, aber den, ist glaube ich auch ein Bestseller und ist bestimmt auch, so ein typisches Schulbuchmaterial, sage ich mal. Jedenfalls die Serie ab nächsten Mittwoch dann in US auf Hulu. Sobald wir irgendwie einen Termin in Deutschland erfahren, verraten wir es euch natürlich in der Medienwoche. Was hoffentlich nicht zu lange dauern sollte. Und als letztes oder zu guter Letzt haben wir noch was am Sonntag, dem 30. April. Und zwar da auch wieder eine neue Netflix-Serie, die auch extrem gut klingt. Und zwar American Gods. Basiert auf einem Roman von Neil Gaiman, wer den kennt. Ist ein, so ein Fantasy-Autor quasi. Sehr bekannter. Und in der Serie American Gods geht's quasi um eine Welt, in der Götter und andere mythische Wesen nur existieren, weil die Menschen an sie glauben. Also es ist wieder dieses bisschen Sache, es sieht schon wieder Nightmare on Elm Street Ding irgendwie. Also solange die Menschheit quasi an sie glaubt, können die Götter existieren und solange sie in ihren Köpfen sind, haben sie Macht. Doch es geht quasi darum, dass die Menschheit ja immer aufgeklärter wird durch heutige Technik und Internet und so weiter. Und dadurch, dass die Menschen so abgeklärt werden und eher sich quasi der Wissenschaft zuwenden statt dem Glauben, verlieren die Götter langsam ihre Kräfte und darüber sind sie halt ziemlich angepisst. versuchen quasi den Kapitalismus zu bekämpfen und einen Weg zu finden, in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Auch wenn das grobe Gewalt und Apokalypse beinhalten muss. Klingt sehr abgefahren. Trailer auf jeden Fall auch mal angucken. Hat einen leichten Supernatural-Flair, ohne dabei diesen Kitsch mitzunehmen. Ja. Aber wirkt halt, ist natürlich ein dickes Augenzwinkern dabei. Wer Neil Gaiman schon mal gelesen hat, weiß sowieso, dass der das nicht alles nicht so ganz bierernst ist. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr abgefahren. Und in den Hauptrollen zu sehen Rick Whittle, der hat bei The 100 mitgespielt in der Serie. Und Emily Browning, die kennt man aus Sucker Punch und Sleeping Beauty zum Beispiel. Genau. Mhm. Also auch ganz gut besetzt. Wie gesagt, ab dem 30. April dann auf Netflix. Bin ich auch mal sehr gespannt, werde ich auf jeden Fall reingucken. Klingt schön abgefahren.
Ja, davon hatte ich vor einer Weile mal Teaser-Poster gesehen.
Die Poster kennt man, ja.
Hat dann darüber irgendwie nachgeguckt, was denn das überhaupt? Da bin ich ja ganz froh, dass das kommt.
Ja, eine Bekannte von mir schwört auf Neil Gaiman. Ich habe selber noch nie was gelesen, weil ich bin einfach nicht so der große Buchleser, wie er mittlerweile bestimmt mitbekommen hat. Aber die schwört auf den und meint, jede Story von dem ist ein Knaller. Und wenn das dann die Adaption da wahrscheinlich nur halbwegs mithalten kann, dürfte das ganz, ganz spaßig werden. Ja. Mhm. Ja, das war's auch von mir. Oder beziehungsweise besser gesagt, das war's von uns. Denn wir sind durch. Ganz viel Stoff.
Das sind wir.
Heute ein bisschen länger. Knapp anderthalb Stündchen haben wir gleich. Aber gut, war ja für zwei Wochen jetzt auch zu erwarten. Wie gesagt, dann kommt die nächste Medienwoche erst in 14 Tagen dann, also übernächstes Wochenende wieder, übernächsten Montag. Und dann seid ihr jetzt erstmal für die nächsten anderthalb Wochen versorgt und wisst, was ihr alles gucken, spielen und kaufen müsst.
Ja. Auf jeden Fall die Disney Afternoon Collection.
Ja, die ziehe ich mir, die muss ich mir, glaube ich, auch holen. Ich komme nicht drum rum.
So, du wirst wahrscheinlich auch,
was du
wie
übrigens,
ich, als da grinsen
sitzen. Das fällt mir gerade jetzt ein. Ich glaube, du hast eine Sache vergessen zu nennen.
Ja.
Wenn ich mich nicht vertue, ob sie schon letzte Woche erschienen ist. Aber ich glaube erst diese und auch letzte Woche hatten wir sie nicht genannt. Und zwar ist noch raus, das fällt mir gerade ein, ich schieb's nur kurz nach, ist jetzt raus von Telltale, die neue Spieleserie, zu Guardians of the Galaxy ist raus.
Ah ja, genau. Ja, da war ich mir nicht sicher. Ich hatte jetzt eine Mail gelesen, sie ist raus. Und dann hatte ich jetzt aber bei Release-Termin geguckt, da war sie irgendwie erst übernächste Woche geplant.
Nee, die kannst du bei ich habe gestern Abend noch ins PSN geguckt und kannst du die Episode 1 auf jeden Fall kaufen. Also das müsste raus sein, ja. Also wer sich da schon mal einstimmen will auf den Film.
Schnell noch spielen.
Ja, ich hab auf jeden Fall Bock. Season Pass kostet wieder wie 25 Euro oder so, aber ich hole mir die bei Telltale nicht immer, weil ich mag die Spiele einfach. Und bis auf Game of Thrones, also von den neueren jetzt, bei den alten Jurassic Park auch eine Katastrophe, aber Game of Thrones hat mir auch nicht so getaugt. Aber sonst haben mir eigentlich alle von ihnen gefallen, deswegen, da werde ich schon zuschlagen, denke ich.
Da ja, ich habe momentan irgendwie mein Pile of Shame sehr, sehr hoch.
Also ja, das glaube mir auch, aber
das Leute aus dem Weltraum könnten den jetzt noch sehen.
Das ist ja, das ist das Gute ja auch an den Episodentiteln. Die kannst du ja dann immer nebenbei mal so wegspielen. Die dauern ja auch nie länger als 2 Stündchen. Die kannst du immer so weghapsen, dann ist ja eh erstmal wieder rum für einen Monat oder so. Also von daher, ich spiele auch nebenbei jetzt parallel noch hier das Walking Dead New Frontier, die aktuelle Walking Dead Telltale Season. Da kommt ja auch immer nur einmal im Monat eine Episode, die hapst du dann weg und dann kannst du weitermachen. Also da staust sich ja nicht so viel auf, sag ich mal.
Ja gut, bei mir wird sich momentan einiges aufstauen, weil ich noch keins gespielt habe. Ich müsste mal hier so ein Paket abwarten. Die kommen ja alle paar Monate.
Ich wollte gerade sagen, die gibt's ja ständig im Sale. Da kriegst du ja irgendwie 3-4 Seasons für 30 Euro oder so. Das ist ja geschenkt.
Ja, muss ich mal gucken. Irgendwann aber muss ich mir das mal holen.
Übrigens, eine Sache noch, habe ich auch am Anfang gar nicht mitgenommen. Ich habe gestern Abend noch ein Spiel angefangen. Ich wollte nur mal kurz reinschauen, daraus sind dann auch 2 Stunden geworden. Dann mache ich erst noch mal Pause, bis ich Mass Effect und so durch habe. Aber das, glaube ich, werde ich dann noch vom nächsten großen Titel zwischenschieben. Und zwar habe ich mir Oxenfree gekauft und auch einmal reingespielt gestern. Kennst du das?
Der Name sagt mir was, aber ich habe gerade kein Bild im Kopf.
Das war mal Xbox One exklusiv, kam dann jetzt auf PS4 irgendwann. Ich glaube, das ist ja auch schon, das ist schon ein bisschen länger wieder draußen. Habe ich aber bis jetzt immer übergangen, aber habe immer von allen Seiten gehört, dass es unfassbar sein soll und ich liebe es jetzt schon. Also das hat auch so ein Stranger Things, Life is Strange Vibe, so in die Richtung. Spielst quasi, sag ich mal, 2D, also du hast halt so eine Seitenansicht, du kannst zwar auch in die Tiefe gehen, aber es ist im Grunde ist es 2D, ist so ein gezeichneter, leicht Comics, nicht, ne, Cell-Shading ist es nicht, es ist wirklich so ein handgezeichneter Comic-Stil. Und im Endeffekt machst du, also du kannst zwar mit Dingen hier und da mal interagieren, aber hauptsächlich lebt das Spiel durch die Dialoge. Und du spielst quasi so eine Teenie-Gruppe, die auf so einer Insel ist, die auf so eine Insel fährt, irgendwie sich alle kennt und dann passieren mysteriöse Dinge, sag ich mal. Und du musst halt quasi, das ganze Spiel besteht nur aus Dialogen, also die hören auch nie auf zu reden, also quasi alle unterhalten sich immer permanent und du kannst dann quasi, wenn deine Figur was zu sagen hat, dann kommt über deinem Kopf so eine Auswahl mit so 3 Sprechblasen und dann kannst du halt mit den Controller-Tasten, also jetzt Viereck, Dreieck, Kreis, also kannst du einen Dialog auswählen, den du anstoßen willst und so kannst du immer ins Gespräch einbringen und dann musst du eben auf Sachen antworten und je nachdem auch so ein bisschen Bioware-mäßig kannst dann gucken, ob du eher, ja so bisschen schroff antwortest oder eben immer nett bleibst, ne, und ob du Sachen hinterfragst und ob du Leute ankeifst und oder ist halt zum Beispiel einer dabei, ist so als Charakter, die ist halt so voll die Bitch, die nervt dich die ganze Zeit, dann kannst du halt so immer so tun, als ob du sie magst, kannst du aber offensiv sagen, dass sie die Fresse halten soll und so. Und das Ganze ist super dynamisch halt, weil auch während du da rumläufst und Sachen erkundest, wird immer weiter geredet, ne, also es ist wirklich auch die Dialoge sind auch so, ja, aber die Dialoge sind so, die sind so aus dem Leben, ne, also die wirken nicht aufgesetzt, die quatschen halt einfach so, was letzte Woche irgendwie gegessen haben. So, ich hatte letzte Woche eine Pizza mit Reis. Und dann sagt der eine, ist ja ekelhaft. Dann kannst du sagen, ist doch geil und so. Weißt du? Und dadurch lebt das irgendwie so. Und das hat eine richtig geile Atmosphäre. Und wie gesagt, später geht's dann los. Dann passieren dann eben ein paar mysteriöse Dinge und so weiter. Ey, kann ich nur empfehlen, wenn du auf sowas Bock hast. Richtig geil. Also, wie gesagt, ich hatte eh immer schon gelesen, dass das alle gefeiert haben. Und ja, da schäme ich mich jetzt wirklich fast schon, dass ich das so lange liegen lassen oder ausgelassen habe. Das ist richtig geil. Das ist ein Indie-Titel, ja, aber muss man Bock drauf haben. Aber wie gesagt, es ist wirklich ganz, hochqualitativ und so weiter. Also, wer das noch nicht gespielt hat, Oxenfree, kann ich nur empfehlen. Kostet nicht mehr viel Geld. Kostet 6 Euro, glaube ich, gerade.
Ja, das geht. kann man es eigentlich auch so mitnehmen.
Das werde ich auf jeden Fall dann auch mal weiterspielen. Das taugt mir. Nun gut, ich würde sagen, wir schließen ab für heute. Für eine Medienwoche war das natürlich ganz schön lang.
bald ein Medienmonat.
Mediex-Medienmonat. Mediex-Medien-Jahrtausendwende. wir bedanken uns fürs Zuhören, wie immer, und hören uns beim nächsten Podcast und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Diskutiert mit uns gerne in unserer Multimob-Gruppe, wie gehabt, auf Facebook. Da ist noch ein bisschen tote Hose, da könnte ein bisschen mehr abgehen. Also postet uns Bilder von euren Dingen. Videospielsammlungen oder
ja, das wäre schön.
Genitalien, mir ist es egal. Postet irgendwas.
Videospiel-Genitalien.
Videospiel-Genitalien geht auch. Der Link ist in der, in der Beschreibung vom, in den Info ist quasi drin. Ansonsten hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank und tschüss.
Ciao.